Herzlich willkommen zum Innovation Booster Podcast. Heute sind Bianca und Klaus Hamal von Alpha 11 zu Gast. Ein Familienunternehmen, das voll auf Service-Robotik setzt und das nicht nur als Buzzword betreibt. Vom Rufknopf bis zur Aufzugs- und Türsteuerung, von der DSGVO-konformen Integration und deutschen Cloud bis zur Bot-Pilot Middleware, all das sind Projekte, die Alpha 11 und Klaus und Bianca vorantreiben. Wir sprechen darüber, wie Robotik Personalmangel abfedern kann, zum Beispiel als Patientenbegleitroboter in Kliniken und warum Service- und Industrierobotik überhaupt nichts miteinander zu tun haben, beziehungsweise ein himmelweiter Unterschied dazwischen besteht. Und natürlich geht es auch um die Frage, wie Fördermittel einem robotikorientierten Unternehmen wie Alpha 11 vorwärts geholfen haben und wie auch ihr das für euch nutzen könnt. Viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen zum Innovation Booster Podcast von Consider Funding. In diesem Podcast dreht sich alles um Förderprogramme für Innovationen in Unternehmen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Innovation Booster Podcasts. Heute mit einem Familienbetrieb. Ich spreche mit Klaus und Bianca Hamal, die gemeinsam das Unternehmen Alpha 11 führen, das sich mit Robotik, im Besonderen mit Service-Robotik beschäftigt. Sie werden heute darüber berichten, wie Innovation in ihrem Markt funktioniert und wie sie auch Fördermittel dafür genutzt haben, mehr solcher Innovationen möglich zu machen. Herzlich willkommen im Podcast. Mögt ihr euch kurz selbst vorstellen und auch euer Unternehmen darstellen, was eure Schwerpunkte sind, was ihr macht, was euer Unternehmen besonders macht? Gegründet hast du es ja, Klaus. Insofern würde ich dir direkt den Ball zuspielen.
Eigentlich hätte ich gedacht, Ladies first, aber dementsprechend ist der Ball bei mir gelandet. Also ich, Hintergrund, 99 hatte ich die Firma gegründet und war Softwareentwicklung im Bereich Gastronomielösungen, im Bereich Kliniken, im Bereich Medical, im Bereich Logistik. Und wir sind also die Hauptschwerpunkte und haben verschiedene Lösungen im Kundenauftrag gearbeitet, eigentlich schon die ganzen Jahre. Und sind dann durch Zufall sind wir dort 2021 auf die Robotik gekommen. Kunde von uns hat digitale Speisekarte im Einsatz gehabt und hat gesagt, Mensch, ich brauche einen Abräumbutton in die Speisekarte rein. Ja, wieso brauchst du einen Abräumbutton? Ja, ich habe zwei Roboter gekauft und da möchte ich ganz gerne so einen Abräumbutton. Ich sage, Gastronomie, Roboter, passt nicht zusammen, was ist das? Erzähl. Und da sind wir überhaupt in die Szenerie mit der Robotik reingekommen, haben uns da dann mir die Schnittstellen angeschaut, Roboter angeguckt und dann sind wir überhaupt in die ganze Robotik gelandet. Das heißt, der Kunde war schuld, dass wir in Robotik gelandet sind. Mittlerweile ist Robotik unser Hauptumsatzträger geworden. Also es ist faszinierend, wie sich da die Dinge dann immer wieder verändern über die Laufe. Und das Einzige, was konstant ist, habe ich festgestellt, ist die Veränderung. Und das gehört auch in dem Bereich dazu.
Wie teilt ihr euch die Aufgaben auf? Bei dir, Bianca, ist es, glaube ich, vom Schwerpunkt Vertrieb. Magst du vielleicht auch ein paar Worte zu dir sagen?
Ja, gerne. Also ich bin jetzt tatsächlich seit einem Jahr erst mit festangestellt. Natürlich im Familienbetrieb bin ich sozusagen mit reingeboren worden. Also ein Teil davon war man irgendwie schon immer. Jetzt haben wir uns aber sozusagen an das Duo mal gesetzt und gehen jetzt so ein bisschen darauf ein, neuen Schwung auch mit reinzubringen. Und vor allem, weil diese Robotikwelt so schnell vorangeht. Und ich glaube, wir sind an jetzt einem richtig guten Zeitpunkt, um das jetzt richtig gut und groß in Deutschland halt voranzubekommen. Und ja, da kümmere ich mich ein bisschen um die Connections, um auf Messen zu gehen, um alles ein bisschen zu organisieren. Auch als Ausbilderin bin ich tätig, mache aber nebenbei noch mal Betriebswirt, also alles ein bisschen dabei.
Wie fängt so eine, wie nennt man das, Kundenreise? Also, an welchem Punkt trefft ihr die Menschen in der Auseinandersetzung mit Robotik? Was erlebst du da?
Also die Kunden kommen meistens auf uns zu mit einem ganz großen Wort: Personalmangel. Also egal in welchem Bereich, wo wir gerade reingucken, haben wir überall ja Personalmangel, im Gastro, im Medical-Bereich ganz groß, in jeder Klinik gefühlt fehlt es en masse an Fachkräften, aber auch um die Kleinigkeiten im Alltag, um Wege zu Patienten zu begleiten, ganz stark. Und da hilft es uns, glaube ich, gut, dass wir online sehr viel präsent sind und somit kommen die Kunden auf uns zu. Natürlich sind wir auch auf Messen und versuchen ein bisschen immer im Gespräch zu bleiben, aber das ist, sage ich mal, mit der Robotikwelt auch ziemlich leicht, im Gespräch zu bleiben.
Und da besteht dann schon die Erwartung oder Hoffnung, dass wirklich Robotik eine passende Lösung sein kann für dieses Problem Personalmangel bei den Unternehmen.
Ja, ich würde sagen, der Roboter an sich alleine nicht. Deswegen, wir haben uns ja spezialisiert auf die Lösungen zusätzlich. Also wie vorher mein Vater schon erwähnt hat, ist es ja seit Anfang an schon immer ein Teil von Alpha 11 gewesen. Und das hat sich Tatsache auch in der Robotik darauf wieder so entpuppt, dass es auch dort nicht die perfekte Lösung gibt. Und wir versuchen einfach, diesen Roboter nochmal zu optimieren, um an diese Lösung des Kunden besser anzukommen. Wie zum Beispiel ein Türöffnen, Aufzugssteuerung mit anzupassen oder ein Warenwirtschaftssystem, eine Anbindung zu verknüpfen und Co. Da sind wir ganz tief mit dabei.
Ja. Klingt aber auch, Klaus, wenn ich das richtig höre, nach sehr viel Vielfalt und Komplexität, weil wahrscheinlich ja jeder Betrieb andere Legacy-Systeme, wie man dann wahrscheinlich sagt, da im Einsatz hat, und ihr integriert dann die Roboterlösungen in diese Systemwelten.
So in die Richtung kann man es etwa erzählen. Oftmals geht es aber gar nicht in die Integration, gar nicht so tief rein. Oftmals reicht es schon, die Roboter etwas zu veredeln, dass die das, was der Hersteller selbst nicht kann, wir mit unseren zusätzlichen Lösungen ergänzen. Beispielsweise der Roboter soll herkommen zu einem, damit ich nicht zum Roboter hingehen soll und dass er herfährt, sondern ich möchte den Roboter rufen. Und da gibt es beim Hersteller zum Beispiel eine App, da muss man aber 12 Tasten drücken, bevor man überhaupt einmal den Roboter zu sich herholen kann. Wir haben dann eine Lösung gebaut, dass einfach mit einem Fingertipp auf dem Handy der Roboter dann herfährt. Und es ging dann mit einer Zusatzsoftware, die Bordpilot, die haben wir dann gestartet zum Entwickeln, haben auch festgestellt, dass man dann die Roboter, wo wir gestartet haben, am Anfang nicht datenschutzkonform waren. Das heißt also, man hätte es gab damals noch keine europäische Cloud von den Herstellern. Haben wir dann auch überlegen müssen, wie machen wir das? Erst haben wir es anonymisiert angemeldet, weil wir sonst würden es freigeschalten. Also Max Muster, ein Muster statt, so eine Sache. Und haben aber dann schnell gemerkt, dass wir eine deutsche Cloud entwickeln müssen, eine eigene datenschutzkonforme Lösung, damit also die Großfirmen oder die größeren Kunden halt auch damit arbeiten können, weil sonst ist es keine Katastrophe, wenn da die Daten nach Asien runtergehen. Europäische Kundendaten dürfen auf europäischen Servern gespeichert werden.
Wenn ich den Roboter rufen möchte, dann ist es jetzt quasi eben nicht der direkte Ruf oder irgendwie eine, keine Ahnung, Bluetooth-Verbindung oder was da cool was, sondern es geht immer über die Cloud, ne?
Richtig. Das heißt, es ist eine Cloud-Verbindung. Das heißt, also wir haben dort am Router hängt dann ein kleines Gerät von uns, auf Linux basiert, der dann wieder mit einem Funkempfänger von dem Rufknopf arbeitet. Der Rufknopf hat 200 Meter Reichweite, kann bis zu einem Kilometer verlängert werden, so innerhalb des Gebäudes auf jeden Fall ausreichend. Und dort drücke ich dann drauf und dann ist genau an die Rufknopf ist eine Seriennummer hinterlegt und damit weiß unsere Software, diese Seriennummer ist an dem Standort. Und aufgrund dessen fährt dann der Roboter dorthin, wenn er gerade frei ist. Oder der nächstbestmögliche Roboter, der gerade nichts zu tun hat, wenn es mehrere Roboter im Einsatz sind. Ja, das ist eine Lösung. Und so haben wir verschiedene Lösungen immer über stückchenweise erarbeitet, wie zum Beispiel der Türöffner, was Bianca vorher schon angesprochen hat. Da hat man die Aufgabenstellung in der Klinik in Berlin. Die haben dort 4 Patientenbegleitroboter am Laufen, um dass der Patient sich nicht verläuft, um in den OP-Bereich zu kommen. Und dort war es dann so, dass die zwar auf die Gänge rausfahren können, weil ein Bewegungsmelder da ist, die Tür geht auf. Wenn die aber zurückfahren, dann muss man Türdrücker drücken. Und der Roboter hat halt keine Hand, der kann den Türdrücker nicht drücken. Und dann haben wir uns halt erstmal wieder eine Lösung einfallen müssen, weil vom Hersteller gab es nicht, dass man dann mit einem Funkchip zusätzlich anbringt an Roboter, der herstellerunabhängig ist. Wir haben einen Türöffner entwickelt, der dann robotertauglich ist. Und dort, wenn der Roboter dann kommt, wird diese Seriennummer ab einer bestimmten Entfernung erkannt. Und dann wird der Türdrücker gedrückt, ein paar Mal hintereinander, weil er oftmals ja warten muss. Und dann fährt er sicher zurück. Und das sind so zusätzliche Lösungen, die wir halt von Alpha 11 entwickelt haben, die es bei den Herstellern halt nicht gab in Richtung. Und auch im Markt gab es nichts Vergleichbares, weil Türdrücker öffnen, das gibt schon, ein Relais, ein Funkrelais, aber nichts robotertauglich. Also bestimmter Abstand, öfters hintereinander, nur bestimmte Seriennummer rein darf und so Sachen, das haben wir dann selbst entwickelt, eigene Elektronik, eigene Platine entwickelt, die halt dann hier das kann, damit der dort arbeiten kann. Ist ganz lustig, diese Klinikroboter, die haben jetzt über 70.000 Patientenbegleitungen in 2 Jahren schon gemacht.
Wahnsinn.
Was ist?
Wahnsinn.
Und auch keinen einzigen Tag krank geworden.
Ja. Kein Streik, nicht krank.
Nee.
Ich sehe die Vorteile, ja. Jetzt habt ihr ja schon ein bisschen angerissen, der Ausgangspunkt sogar für dieses Geschäft an sich, für die Robotik, war die Kundenanfrage. Und ein bisschen dann weiter ausgeführt, dass quasi spezifische Probleme, die ihr bei Kunden erlebt, auch dazu führen, dass ihr dann weitere eigene Entwicklungen anpackt. Ist das so der Innovationsangang insgesamt bei euch? Wie priorisiert ihr da? Wie entscheidet ihr, was ihr macht und was ihr vielleicht auch bewusst nicht macht?
Ich würde sagen, das ist ganz schwer, weil ein gewisser Herr in diesem Meeting sehr leicht überzeugbar von allem ist und gleich immer gerne eine Lösung finden möchte und auch immer eine Lösung hat, was das Faszinierende dabei ist. Aber ich glaube, ich bin da vielleicht dann der Part der Realist, wo dann sagt, hey, vielleicht macht es doch nicht so Sinn für die Zukunft, weil es einfach nicht auf andere Kundenprojekte natürlich dann übergreifbar ist. Wenn es jetzt zum Beispiel um Daten geht, die uns ein Learning irgendwie auch geben für die Zukunft, dann nehmen wir natürlich auch gerne Kleinprojekte an, die vielleicht nur für diesen einen Kunden hergestellt worden sind. Und das haben wir auch schon oft in der Vergangenheit gemacht und werden wir, denke ich mal, auch in der Zukunft tun. Da ist irgendwie schwer, bei Cut zu setzen, wo es jetzt Sinn macht und wo nicht. Und ich glaube, manchmal ist es auch vielleicht ein bisschen Sympathie zum Projekt gegenüber oder dann eben nicht. Na, oder wie auch gerade aktuell die Ressourcen einfach stehen.
Ja, okay. Dieses Thema Übertragbarkeit auf andere Kunden, könnte ich mir vorstellen, das ist ein Schlüsselfaktor, hast du gerade erwähnt. Habt ihr sowas im Blick wie eine Art Baukasten von Basismodulen, die man dann vielfältig kombinieren kann, um im besten Fall jede Art von robotiktauglicher Herausforderung zu lösen?
Fast, ja. Kann man wirklich sagen. Also wenn ich das technologisch überdenke, natürlich schon ein bisschen weiter, kann man das öfters verwenden. Und ist das jetzt nur ein einzelnes Kundenprojekt, dann ist es aufwendiger, als wenn es sagt, okay, das können andere Kunden auch brauchen. Und versuchen natürlich immer so diesen Grad zu finden zwischen das, was der Kunde sich wünscht, aber dass Multiplizierbarkeit von dieser Lösung, dass man die öfters verkaufen kann. Und haben da jetzt mit der Lösung, mit der Middleware-Software, einem Botpilot, den wir gestartet haben, eigentlich eine Lösung gefunden, wie man es machen kann. Allerdings haben wir festgestellt gehabt, da gibt es einen Rattenschwanz an Ungereimtheiten drin, die gefährlich sind bei der Entwicklung, die uns sehr, sehr viel Arbeitszeit kosten können, wo man auch in die falsche Richtung dann forscht oder entwickelt oder auch schnell dann auch Irrwege eingehen kann. Wenn man feststellt, okay, das sollte eigentlich so sein, aber es geht gar nicht. Ne? Und dann auch, und da haben wir sehr, sehr viel Risiko drin und da sind wir als KMU natürlich schwieriger drin, als wenn man das hier ein Großkonzern ist, einfach sagt, okay, mach mal. Ja, also ein Google, der sagt, okay, ich stecke eine Milliarde in Entwicklung rein, kein Problem. Wir haben als KMU haben immer von unseren eigenen Umsätzen haben wir die Entwicklung bezahlt. Wir waren nie fremdfinanziert, wir haben nie Fördermittel im Vorfeld beantragt. Und das ist das, wo ich sage, Mensch, jetzt ist für mich war auch dieses Fördermitteltum immer so ein Schmarotzertum. Ja, so ganz, ganz brutal gesagt. Weil ich immer sage, es müssen doch die Unternehmen doch selber finanzieren können, selber. Aber dann bin ich dann von euch auf euch gestoßen und dann bin ich das erste Mal drauf gekommen und habe gesagt, Mensch, ja, ihr habt recht, ich muss tatsächlich, um die Geschwindigkeit reinzubekommen, ins Risiko gehen, größeres Risiko, was ich mir wirtschaftlich erlauben kann. Und um dorthin Forschung zu betreiben. Und das geht nur tatsächlich dann, wenn man es wirklich sinnvoll macht und wirklich dann reingeht und dann sich dann unterstützen lässt. Und da bin ich ganz froh, dass ich auf euch gestoßen bin oder wir auf euch gestoßen sind und die Bianca da fleißig dann mit euch zusammengearbeitet hat, das alles zu arbeiten. Es war ja ziemlich viel Arbeit und ich fliege, muss es sicher unbedingt rumspielen.
Du hast sogar schon gedacht, die liebt dich irgendwie gerade.
Und auf jeden Fall spannend, dass ich also meine Meinung an der Stelle geändert habe, weil ich sage, ja, es macht Sinn. Und ich habe im Nachhinein auch erfahren, dass China hat 2012 haben die 120 Milliarden, also nicht Millionen, Milliarden in die Robotik gesteckt, um das Thema Robotik in China zu entwickeln. Das sind also jetzt seit 13 Jahren sind und die sind natürlich jetzt mittlerweile Weltmarktführer. Das heißt, die haben also so viele Firmen entwickelt, die sich dort das Geld bekommen haben vom Staat, um dort die Robotik weltweit führen zu machen und die sind alle also Marktführer. Also allein Pudo, ein Hersteller, mit dem wir zusammenarbeiten, hat mittlerweile über 100.000 Roboter verkauft. Alleine, ein einzelner Hersteller. Und Service-Roboter, Industrieroboter ist was anderes, aber Service-Roboter. Das ist das Faszinierende ja. Darum. Den Unterschied Service-Roboter kennst du, Christopher, und Industrieroboter?
Ja, vielleicht für alle Zuhörer, wenn du das kurz darstellst, im Vergleich, im Abgleich miteinander, sehr, sehr gerne.
Ja, also Industrieroboter, die sind hinter Gitter. Die tun zum Beispiel, die dürfen nicht mit Menschen zusammenarbeiten. Die sind gefährlich, die müssen nicht auf Menschen achten. Die sind immer so gebaut, dass die halt jetzt schweißen oder sowas zusammenschrauben oder was palettieren. die haben einfach nur eine feste Aufgabe. Die können auch viel, aber nur bestimmte Aufgaben. Das macht den ganzen Tag wunderbar, funktioniert. Ein Service-Roboter ist gebaut, dass der den Menschen zusammen mit Menschen arbeitet. Das ist ein sogenannter Cobot, der arbeitet, der hilft den Menschen, der begleitet den Menschen. Das heißt, ich habe viel mehr Sensoren drin, viel mehr Sicherheitsmaßnahmen drin in so einem Roboter, als wie bei einem Industrieroboter, der extra umzäunt ist, wo keiner hinter dem Zickgitter gehen darf, damit er die nicht verletzt ist, der Mensch in der Produktion. Und der Service-Roboter, der darf dann zwischen den Menschen durchfahren. Also Bianca, erzähl mal von der Geschichte von Berlin, lange Nacht der Wissenschaft, die war ja spannend, die hätte ich nie erwartet. Da ist ein Roboter sehr beeindruckend gewesen.
Ja, da haben wir uns selbst nochmal überrascht damit. Also da war auch ein Begleitroboter als eine Führung sozusagen geplant für eine Wissenschaftsnacht und sollte dort eben immer 50 Leute in einer Gruppe von A nach B bringen und sozusagen so ein bisschen die Führung übernehmen. Also es war auch mehr so ein Marketing-Gag, aber hat super funktioniert. Und dort bin ich schlechter durchgekommen als Mensch mit Reaktionen wie dieser Roboter. Also das war total faszinierend. Er hat super schnell reagiert, super schnell gebremst und war auch wirklich hartnäckig, bis er sozusagen einen neuen Weg gefunden hat. Also das war ganz, ganz spannend. Das kann man jetzt gar nicht in Worte packen. Das musst du mal wirklich vor Ort sehen. Also man stellt sich einen ganz großen, riesen Menschenpulk vor und den hat er wirklich 1A von jeglicher Position weggebracht. Das war wirklich super.
In welcher Location? Wo war das?
Auch in einem Klinikum Tatsache. Also da, genau. Und da durfte sozusagen, war so ein bisschen Tag der offenen Tür und da durfte der kleine Helfer sozusagen.
Kann man sich vorstellen, wie am Bahnhof oder am Oktoberfest, wo Massen von Menschen sind und der hat hinter sich die Besucher, die Begleiter, die er dort ein Ziel bringen soll und die laufen hinter dem Roboter her und da war ein Pulk von Menschen und die Bianca hat es gefilmt, da habe ich gesagt, ich hätte nicht geglaubt, dass er das schafft in Richtung, weil es ist absurd, die haben eine sogenannte LIDAR-Technik drin. Und das heißt, diese Sensorik, die scannt 5000 Mal die Minute die Umgebung und vergleicht es mit der angelernten Karte, damit er weiß, wo er ist. Und dann weicht er aus, bleibt stehen, meldet sich Freunde, bitte lassen Sie mich durch, ich muss was liefern und ich muss vorbei. Und je nachdem, was jetzt eingestellt ist vom Texten her, und kommt da wunderbar durch. Also es ist faszinierend, was die Service-Roboter heute können und perfekt dadurch anscheinend können. Also das war echt begeistert.
Da merkt man einfach, dass die Programmierung halt von Grund aus einfach komplett anders strukturiert ist. Und das merkt man aber auch, dass dieser Unterschied noch gar nicht so klar ist, weshalb ich jetzt gut finde, dass du uns jetzt nochmal die Möglichkeit gegeben hast, das zu erklären. Denn man merkt das auch ganz stark an auf den Gesetzen und den Richtlinien in Deutschland, dass noch nichts auf diesen Service-Roboter-Markt überhaupt angepasst ist. Wir haben zum Beispiel mit der Aufzugsthematik sogar mit TÜV Süd zusammen erstmal herausfinden müssen, darf der denn überhaupt im Aufzug fahren? Da waren ganz lang die Bestimmungen, nein, ein Roboter darf nicht mit einem Menschen gleichzeitig in einem Aufzug fahren, was uns natürlich wieder vor eine neue Hürde gebracht hat. Bis dann klar gemacht worden ist, es geht hier eigentlich um Industrieroboter und gar nicht um Service-Roboter, weil die Service-Roboter immer die Menschen als ersten Punkt sehen, egal was für einen Arbeitsauftrag die haben.
Genau. Okay, also das ist das Adaptive, die Rücksichtnahme. Also ich glaube, der Industrieroboter, der würde quasi, wenn du die Hand reinstreckst, ist die Hand weg, so quasi. Der Service-Roboter würde dich nie verletzen und ist darauf aufgelegt, quasi auch zu schützen und nicht irgendwie einen Unfall zu bauen. Also es macht ja Hoffnung für das autonome Fahren, wenn das so in kleinen mit Robotern dann schon so gut funktioniert.
Wie ihr niedlich zu sein, so ähnlich wie die Katze, was dein Sohn gesehen hat in der Richtung, was auch hier steht. Also das sind die, was sympathisch rüberkommen und die Arbeiter mit Menschen interagieren. Was beim Industrieroboter ist vollkommen egal, da sind irgendwie Greifarme dran, da ist völlig.
Ja. Hat nur einen Arbeitsauftrag.
Arbeitsauftrag, der muss den Job.
Also dann der Service-Roboter, der braucht diese Adaptionsfähigkeit, dieses Reaktionsvermögen auf beliebige Änderungen, die in der Umwelt offenbar auftreten können. Im besten Fall soll er wahrscheinlich von seiner Mission dadurch nicht abgebracht werden. Also es soll sein Ziel weiter verfolgen, aber halt in Rücksichtnahme auf die Umwelt. Wie stark ist denn da künstliche Intelligenz, also quasi, sind die dann schlau und überlegen sich auch neue Wege, so wie wenn man ChatGPT zuguckt oder wie funktioniert das?
Also wie du wahrscheinlich jetzt schon an der Reaktion von meinem Vater siehst, wir nennen immer ganz gerne, dass sie strohdumm sind. Also immer, was sich so vorgestellt wird, auch von Kunden, das darf ich oft genug auf Messen oder im Kundenkontakt noch erklären. Dieser Roboter ist nur so gut, wie er gelernt worden ist von uns Menschen. Das ist einfach noch eine ganz plumpe Programmierung. Wir lernen dem, bringen dem bei, wo er fahren muss, wie er fahren muss, wie schnell er fahren muss, was er währenddessen sagt, was er währenddessen macht. Also wirklich alles ist eine Einstellung. Jetzt wird es gerade angefangen, dass zum Beispiel ChatGPT in der Sprachinteraktion versucht mit einzubauen. Da geht es aber wirklich nur um eben die Interaktion mit Menschen zu verbessern, bei zum Beispiel eben einem Begleitroboter, dass der einfach auf die Fragen der Oma ein bisschen besser antworten kann, die sie gerade so nebenbei so etwas hat oder zum Beispiel schneller zum Ziel führen kann. Aber dass wirklich jetzt irgendwie den eigene Gedanken und Emotionen bekommen, was man gerne in so Filmen oder auch diese Angst, glaube ich, ganz viele noch haben, das ist noch ganz weit weg und also, nee.
Und für die Orientierung in der Welt, also mir fällt da immer von Nvidia, glaube ich, baut dann so eine Art Weltmodell im Gegensatz zu diesen Large Language Models, also dass also auch die Physik der Welt der KI zugänglich wird, so quasi ich drehe ein Glas Wasser um und das Wasser fällt runter, logisch, für uns klar, das natürlich in der Welt, aber für Roboter wohl, also erstmal was sie lernen müssen, ne?
Ja.
Da geht es auch mehr Richtung Humanoide dann schon rein. Die Service-Roboter, die sind jetzt nicht die klassischen Humanoide-Roboter, das sind mehr die, die auf Rollen unterwegs sind, die dann einfach das Ziel anfahren, wie die Bianca erzählt hat, und dann sagt, einen Job erledigen. Und ein bisschen KI ist trotzdem drin. Er muss halt selbstständig entscheiden können, was ist sein bester Weg, wo er halt den wenigsten Widerstand ist, wo er jetzt hier mit den Hindernissen auf der Strecke hat. Wenn also dort die Hindernisse so aufgebaut sind, dass sagt, okay, jetzt kommt der Person, die den Weg kreuzt, muss er in einer halben Sekunde reagieren, stehen bleiben. Und diese Rechenleistung geht natürlich durch das, dass heute überhaupt so viel Rechenleistung da ist in diesen Maschinen, dass das in Echtzeit auch funktioniert, dass er sofort reagiert, ausweicht, wartet oder irgendwann, wenn es dann zu lange dauert und nicht mehr geht, dann abbricht und wieder zurückfährt.
Ja. Also die Steuerung im Sinne von quasi navigieren und die Befehle ausführen, das wird lokal, also on the edge, on device gerechnet in dem Roboter selbst.
Genau, das heißt also, er kriegt zwar eine Fernsteuerung, wie zum Beispiel über unseren Rufknopf oder über unsere Botpilot-Software, über eine Webanwendung, aber das eigentliche Doing ist an das angelernte Ziel hinzufahren, was ja jetzt hat hier Bianca zum Beispiel vor Ort antrainiert hat und ihm beigebracht hat, das ist Tisch 1, das ist Tisch 7, das ist zum Beispiel der OP-Bereich in der Klinik, weil dort die Patienten zum OP-Bereich begleitet werden sollen, die fußläufigen Patienten. Das ist zum Beispiel jetzt hier im Maschinenbaubereich die Werkstatt und das ist Ziel für den Versand, dort hinfahren. Das heißt, einfach die Transportwege von A nach B intern abzuwickeln und das ohne, dass Leute irgendwie gefährdet werden oder geschädigt werden und ausweicht und stehen bleibt, wenn Hindernisse da sind.
Kurze Werbeunterbrechung. Wenn du so wie Alpha 11 innovative Produkte, Verfahren oder Dienstleistung entwickelst und schnell prüfen möchtest, ob auch für dich Fördermittel in Frage kommen, dann mach doch einfach unseren kostenlosen Fördermittelcheck. Beantworte ein paar Fragen und wir kommen mit konkreten Vorschlägen auf dich zu, wie du Fördermittel für dich nutzen kannst, welche Programme für dich in Frage kommen und wie wir dich dabei unterstützen können. Also einfach den Fördermittelcheck aus der Folgenbeschreibung anwählen, dort die Fragen beantworten und wir kommen auf dich zu. Und wenn du alternativ dazu oder auch ergänzend sagst, Fördermittel beantragen, das würdest du gerne auch mal selbst probieren, allerdings nicht allein, sondern gerne begleitet in einer Community mit anderen Gleichgesinnten, dann komm in die Fördermittel Masterclass. Auch dazu findest du den Link in der Folgenbeschreibung. Eine starke Online-Community mit über 100 Unternehmern, die in diesem Bereich aktiv sind, die Fördermittel für ihr Unternehmen schon erfolgreich beantragt haben oder das gerade tun und von denen du wahnsinnig viel lernen kannst und in wöchentlichen Live-Calls wir auch gerne deinen konkreten Fall durchbesprechen. Also würde mich freuen, dich in der Fördermittel Masterclass begrüßen zu dürfen. Jetzt hast du ja das Wort Fördermittel schon erwähnt, Klaus, ne? Und auch quasi den Wandel, den du da für dich selbst mitgemacht hast. Bianca hat hingewiesen auf die Volumina, die da in China teilweise bewegt werden, ne? Wo ja auch Elektroautoindustrie zum Teil so entstanden ist, Robotik so entsteht, wer weiß, was in Zukunft da noch alles bringt. Was habt ihr mit Fördermitteln, wie kamt ihr dann konkret drauf, hast du offenbar durch den Kontakt mit uns, wofür habt ihr es eingesetzt, was habt ihr damit gemacht?
Also ich glaube, es war am Anfang erstmal die Eigenbearbeitung, ne? Also Papa, du warst ja etwas gegengestimmt, sage ich mal, gegen externe Unterstützung zu holen oder einfach, um den Prozess einfach zu verschnellern, ne? Um einfach mehr Zeit damit reinzupushen. Ich habe das von Anfang an, glaube ein bisschen anders gesehen und dann haben wir uns ein bisschen selbst versucht, okay, wie können wir das denn umsetzen? Wir haben natürlich auch nicht so viel Zeit da im Alltag, das einzusetzen, um da wirklich selbstständig irgendeinen Antrag zum Beispiel zu machen. kennt wahrscheinlich jeder Unternehmer, ne? Man hat genügend zu tun. Und somit war es klar, okay, wenn, dann holen wir uns externe Hilfe, die uns dort eben professionell und gut beraten können, die das dann einfach im größten Teil, im besten Fall irgendwie selbstständig sozusagen für uns erledigen können.
Hattet ihr zum Zeitpunkt schon was gemacht gehabt oder war das im Klaren uns sozusagen von der Entwicklung? Also
es war wirklich so, dass wir, ich habe eingesehen, dass wir, es gibt einen riesen Bedarf an die unserer Software. Die hätte ich nicht erwartet, dass dieses Problem alle haben, wo wir unsere Lösung dann reinsetzen können, die einen Service-Roboter haben. Und mittlerweile sind um die 400.000 Service-Roboter weltweit im Einsatz. Die könnten alle unsere Middleware und die Bot-Pilot tatsächlich brauchen. Und das, also da ist ein gigantischer Markt da, der künftig hier entsteht und die könnten das alles verwenden. Und da habe ich auch festgestellt gehabt, Mensch, wir haben so tolle Ideen, die müssten wir einbauen, aber allein das Einbauen brauchst du ein Team an Leuten. Und wir sind ein kleines Team an Entwicklern, das ist zu wenig an der Stelle. Und dann, unser Problem ist, du musst in Vorleistung gehen und damit du jetzt die Geschwindigkeit reinholst, wie die Roboter im Markt kommen, brauchst du ein größeres Team. Und das kann ich mir überall mit einem normalen Umsatz nicht finanzieren. Die Vorleistung, entweder hole ich mir einen Investor rein oder ich versuche Fördermittel zu bekommen. Das war dann der erste Mal der Grund, wo ich sage, okay, das ist ein genialer Markt, da könnte ein riesengroßer Markt auf uns zukommen, weil die Softwareentwickler aus Europa sind anders wie die Softwareentwickler in Asien. Das ist eine komplett andere Welt und wir haben die nicht so die Massen an Softwareentwickler, dafür haben wir aber die denken dürfen. Und dieses Denken dürfen, da komme ich gerne hinterher noch drauf, das ist eine komplett andere Baustellenrichtung, wie so Softwareentwickler in Asien arbeiten und wie die Softwareentwickler hier arbeiten. Aber hier brauche ich natürlich dann die Gelder dafür, um das finanzieren zu können. Und deshalb diese Beantragung der Fördermittel. Und da bin ich ganz dankbar von euch, dass ihr das in die Wege gebracht habt, zusammen mit Bianca, die fleißig hier dann zugearbeitet hat. Und dementsprechend, also bin ich jetzt mittlerweile komplett anders gestimmt.
Was ist es dann letztlich? War die Forschungszulage als Förderprogramm, das ihr genutzt habt?
Ja, okay.
Und wie viel Fördervolumen habt ihr da bekommen aus diesem Instrument?
Es waren 90.000, was jetzt die erste Förderung jetzt hier geflossen ist, wo man damit schon mit einem Softwareentwickler halt dann wieder damit dazu bauen kann und entsprechend hier dann einstellen kann. Wir hätten Softwareentwickler an der Hand, die wir dazu holen können und damit können die halt bezahlt werden und sind schneller im Markt mit diesen zusätzlichen Features, die wir dann einbauen wollen. Wir haben ja auch serverseitig sind wir ja schon aktiv, haben ja einige Sachen schon erledigt, aber wir sind auf der Frontend-Seite, dass ein Roboterhändler unsere Lösung mitnutzen kann, mitinstallieren kann, selber einrichten kann. Da ist enorm viel noch zu tun. Uns sind viele Ungereimtheiten drin, viele gefährliche Entwicklungen, die oftmals dann auch in den Sand laufen können. Deshalb ist, ich sage mal, Forschung ist eigentlich der richtige Weg, weil man muss wirklich schauen, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt und sind wir da auf dem richtigen Weg oder müssen wir das anders abbiegen.
Ich meine, Software ist ja nie fertig, ne? Also wir haben da kein Ende irgendwie. Wir haben jetzt natürlich rückwirkend versucht, von 2022 an alles, was wir in Eigeninvestorzahlen gesteckt haben, eben mit der Forschungszulage zumindest einen Teil eben zurückzubekommen, was ungefähr knapp überrechnet mit den Personalkosten halt eben diese 90.000 waren. Wo es natürlich auch nur ein kleiner Topf auf dem heißen Stein ist, ne? Weil natürlich wir auch noch 40 Stunden angeben können. Eben Unternehmer ist halt gerne mal mit Tag und Nacht, sag ich mal, mit einem Projekt beschäftigt. Ne? Das kann man sich natürlich jetzt auch nicht irgendwie ergeben lassen. Aber es ist natürlich eine kleine Erleichterung, dass wir einfach in die Zukunft besser planen können und einfach ein bisschen mehr Schnelligkeit damit reinbringen können. Wir versuchen auch, zumindest war ich da mit der Bianca von euch ja auch eben schon im Gespräch, dass wir auch die nächsten beziehungsweise die nächsten Förderungen ja auch wieder angehen. Heißt, für die erste waren wir da schon mal sehr begeistert, sage ich mal, ne? Dass jetzt der erste Versuch gleich relativ positiv, sage ich mal, gestartet hat.
Cool. Und es gibt ja Forschungszulage ab 2026, wird nochmal attraktiver, dann hast du wahrscheinlich schon gehört, ne?
Ja.
Diese 20% Gemeinkostenpauschale, dann hat man ja seit April die 35% Förderquote für KMUs, also da tut sich ein bisschen was. Es gibt vielleicht Programme, die von der Liquidität angenehmer sind, weil man alle 3 Monate was abrechnen kann, wie im zentralen Innovationsprogramm Mittelstand, was ihr darüber auch mit ihr schon mal besprochen habt.
Ich glaube, teils war relativ am Anfang, aber kann ich dir jetzt nicht mehr aufgreifen. Ne?
Also da einfach sicher in der Breite mal hin. Nutzt ihr Fördermittel, also ist das eine Überlegung auch für Kunden von euch? Also dass man quasi, wenn jetzt an Gastronomiebetriebe, die schwimmen ja auch mit dem Geld und so ein Roboter ist eine erhebliche Investition. Die könnte man sich vielleicht in Teilen fördern lassen und vielleicht teilweise auch das, was ihr an Beratungsleistung euren Kunden zur Verfügung stellt, um überhaupt erstmal so ein Geschäftsmodell auch neu und anders zu denken, den Personaleinsatz mit dem Roboter neu zu strukturieren. Da gibt es zum Beispiel von der Bundesanstalt für Ausfuhrkontrolle das Programm Unternehmerisches Know-how, das ein paar tausend Euro da verfügbar macht, um dann eine Beratungsleistung von euch zu finanzieren. Also das wären vielleicht ergänzende Überlegungen, wie man Fördermittel auf breiterer Front.
Hört sich auf jeden Fall spannend an. Also kannte ich jetzt noch nicht in dem Zusammenhang.
Also wo wir auf jeden Fall, ich habe es tatsächlich schon mal mitbekommen, weil wir immer mehr, zumindest im Verkauf, mehr weg wollen von diesem, hey, wir haben einen Roboter für euch. Das ist nicht das, was wir eigentlich auch verkaufen, sondern wir bieten ja eine Lösung, ein Lösungspaket schon fast mittlerweile für gewisse Bereiche an. Und das ist, da ist es zu plump zu sagen, wir stellen jetzt einen Roboter bei euch rein und fertig. Daher, wir hatten Tatsache in Bayern, also wir haben hier in Bayern, in Baden-Württemberg haben wir zwei Standorte. Und für Bayern haben wir Tatsache schon mal einen Kontakt gehabt für Förderungen. Das war aber leider nicht wirklich passend, da das um die allgemeine, ich glaube, eine Unterstützung für Unternehmen für die Digitalisierung ging in dem Gastronomiebereich. Und eben im bayerischen Staat und ich glaube auch nur bis irgendwie Ende 2024. Also es hatte irgendwie vielleicht gerade mal auf 10 bis 20 Kunden für uns dann genau gepasst. Und auch dort war das jetzt auch nicht wirklich annehmend. Aber da hat sich das Thema schon mal ein bisschen geöffnet, wo ich mir da auch dachte, okay, an sich keine schlechte Idee, weil es zu diesem Modul passt. Hey, wir haben eine Lösung für euch. Und im Medical-Sektor sind wir tatsächlich gerade auch dabei und versuchen, die Roboter mit in die Personalkosten zu bekommen, von den Gesundheitskassen her, also wieder von hintenrum. Und somit würde das ja auch nicht in die Haushaltskasse wieder mit reinfallen. Also da haben wir auch wieder, ja, versuchen wir einfach auf neue Ideen oder Lösungen zu kommen. Deswegen ist das ein super Punkt. Also gerne her damit, wenn du Informationen hast.
Ja, sehr gut. Also die von der Zukunft eures Geschäfts, wie seht ihr das denn? Worauf werdet ihr in der Zukunft vor allem setzen? Handel mit den Robotern? Entwicklung und Vertrieb der Software oder holistische Beratung und Systemlösungsgeschäft? Wo zieht es euch hin?
Also ich sehe auf jeden Fall die Softwarelösung, die Zukunft. Ich möchte eigentlich ganz gern hier neutral mit, wenn die Forschung fertig ist vom Botpilot, möchte ich das neutral anbieten, damit ich also nicht Mitbewerber von Roboterhändlern quasi aus unserem Unternehmen ist, sondern sage, okay, das ist ein eigener ständiger Bereich. Botpilot unterstützt eben ja, das ist ja die Besonderheit bei unserer Software, dass wir nicht ja nur eine Cloud unterstützen, sondern ja alle Clouds von den Roboterherstellern. Das heißt, wir können also mit mehreren Roboterherstellern steuern aus einer einzelnen Anwendung heraus, weil die Roboterhersteller haben zwar eigene Cloud, aber wenn ich also zwei, drei, vier verschiedene Hersteller habe, müsste ich also zwei, drei verschiedene Clouds gleichzeitig bedienen. Und unsere Software ist die erste, die dann hergeht und sagt, okay, ich kann aus einer einzelnen Anwendung zig Roboter mir herholen, verschiedene Hersteller, aber auch dann verschiedene Steuerungen machen, wie Türöffner auf zur Steuerung oder Anbindung an Kellnerhandys oder dann Rufknopfsysteme. Diese Kombination, das ist eigentlich diese fast schon eierlegende Wollmilchsau, wie man so schön sagt, im Bereich der Robotik als Mittelwehrlösung, die dann sehr, sehr leistungsstark sein wird. Und da sehe ich die Zukunft tatsächlich bei Alpha 11, dass man dort die Software im Vordergrund steht und tatsächlich Roboterhandel jetzt noch mitnimmt, um einfach da reinzukommen, tiefer drin zu sein, Umsätze zu generieren. Aber ich sehe auch die Zukunft mehr in dem Bereich der Software und im Bereich Botpilot und die Hardware würde ich ganz gerne den Kollegen von den Roboterhändlern überlassen und wir kümmern sich dann mehr um die Intelligenz drumherum, die dann zusätzlich benötigt wird.
Was auch immer mehr dazu kommt, was wir jetzt auch schon starten, ist die Ausbildung, würde ich es mal nennen, oder die Weiterbildung für eben Unternehmen oder Personen, die starten möchten im Roboterverkauf. Also sei es eine Technikerschulung, sei es eine Vertriebsschulung, das bieten wir jetzt eben schon im kleinen Teil an und ich sehe das halt in der Zukunft auch nochmal oder wir vor allem in einem größeren Bereich unter dem nur Lösungen für den Kunden anzubieten, sondern eben auch das Personal sozusagen mit auszubilden. Also wenn man da reinstarten möchte, ich meine, wir waren von Anfang an ziemlich schon groß mit dabei, wo das in Deutschland gestartet hat und somit haben wir halt einfach schon sehr viel uns ja verbrannt, aber auch dazugelernt und das möchten wir irgendwie dann auch weitergeben.
Wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr mittlerweile?
Also wir sind ein Team aus 10 Leuten und das sind also 6 Festangestellte und 4 Subunternehmer, die immer seit Jahren eng zusammenarbeiten und da entsprechend ja immer schon also wie gesagt, klassischer KMU sozusagen.
Ja. Und klopfen oft, also weil per se, was ihr da beschreibt, ne, mit einerseits diesem Ausbildungspfad, übrigens vielleicht auch etwas, was sich mit Fördermitteln ergänzen lässt, da gibt es das Qualifizierungschancengesetz in Deutschland, wo über die Agentur für Arbeit Neuqualifizierungen, Ausbildungen in zwei Richtungen gefördert werden. Erstens Kosten für den Kurs und zweitens die Arbeitszeit, die darauf verwendet wird, um sich die neue Qualifikation zu erwerben, mit bis zu 75%, meine ich, wenn es ein kleines Unternehmen ist, gefördert. Also man muss zwar den Kurs dann akkreditieren lassen, ein bisschen Bürokratie dabei, aber könnte vielleicht attraktiv sein, wenn Betriebe da wirklich in größerem Umfang Personal umschulen, um in diese Bereiche einsteigen zu können. Ja, da werdet ihr dann möglicherweise sowas wie ein Bildungsträger, der solche Angebote machen kann und das dann gefördert kriegt vom Staat. Und zum anderen ist natürlich das Spannende an der Software, die hat ja einen weltweiten Bedarf. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie regional eingeschränkt wäre, sondern überall, wo Service-Roboter im Einsatz sind, könnte das ja wunderbar genutzt werden. Ne?
Ich sehe auch da die europäische Lösung auch als die bessere Lösung an. Der Hintergrund ist der, die europäischen Softwareentwickler, wie ich vorher schon mal angeteasert hatte, haben eine andere Mentalität wie die asiatischen Softwareentwickler. Bei der asiatischen Softwareentwickler, der bekommt in der Früh eine Aufgabe, mach in der Software rechts oben einen Button rein. Und dann tut er den ganzen Tag programmieren. Und am Abend ist der Button drin und der gibt da den Button ab. Also, man möchte 100% Punktbewertung haben, weil sie hat den Button eingebaut, ist glücklich. Der europäische Softwareentwickler, der denkt ein bisschen weiter. Der sagt, pass auf, wenn ich da oben den Button einbaue, dann passiert was, dann geht irgendwas nicht mehr. Und das heißt, wir müssen da was anderes einfallen lassen. Und dieses Rückmelden in China ist so, oder Asien, die haben hunderte von Softwareentwicklern, aber die dürfen jetzt selbstständig denken. Sind die nicht gewohnt, dass die machen einfach die Jobs und die Aufgaben. Und das ist da auch der Vorteil bei der europäischen Softwareentwicklung gegenüber den Asiaten, dass wir tatsächlich hier noch immer noch eine Nase vorn haben, weil wir halt mehr Freiheit im Denken haben, dass der Softwareentwickler mehr Freiheit hat und mitdenken darf und nicht muss, sondern sagt, du musst jetzt rechts oben den Button einbauen. Und das ist, da sehe ich auch bei der Autoindustrie. Wir werden sehen, diese ganzen chinesischen Autos sehe ich noch kritisch, weil spätestens mit Updates kommen, Firmware und so Sachen, wird es regelmäßig Desaster ergeben. Das sehe ich bei allen Produkten aus Asien, die kommen, dass immer wieder, egal ob es jetzt wie Kamerasysteme sind, Rekorder, ob es jetzt Roboter sind, immer wieder mal da Schwierigkeiten, musst du einfach den Kopf schütteln, sagst, das darf eigentlich nicht sein. Da hat ein Softwareentwickler einfach nur groben Unfug getrieben. Ne? Und sowas sehe ich aus allen verschiedenen asiatischen Produkten. Da haben die Europäer tatsächlich noch die Nase vorn bei der Softwareentwickler, weil die einfach die Freiheit haben zu denken. Diese Freiheit zu denken ist viel wert, dass du, okay, pass auf, wenn ich da oben einen Button einbaue, dann funktioniert es nicht, lieber Technikleiter. Mir muss man es anders einfallen lassen, aber ich habe eine Idee. Und er darf auch die Idee auch sagen. Und da sehe ich den großen Vorteil auch bei uns als Alpha 11, dass wir sagen, okay, wir sind klein und flexibel, wir können reagieren, weil wir dann auch mehr Möglichkeiten haben, dann zu agieren, als wenn es der Große sagt, okay, da sind hunderte Entwickler, die müssen jetzt rechts oben den Button einbauen.
Spannend. Habt ihr oft die Situation, dass auch potenzielle Investoren auf euch zukommen und sagen, komm, lass uns das Thema größer denken?
Also bisher hat es sich noch nicht perfekt ergeben, würde ich jetzt mal sagen. Also wir sind halt einfach seit Anfang an, also egal, wo ich schon als 10-, 11-Jährige damit auf dem Messen war, war das schon immer so, dass man einfach sich gut gekannt hatte mit Partnern, mit Händlern, mit Kooperationspartnern eben auch. Und wir haben einfach schon immer auf sehr aufs Menschliche geachtet. Ja. Zumindest sind das irgendwie Werte, die auch da noch mitgehen. Und wenn es dann einfach irgendwie menschlich nicht passt, kann es noch finanziell so gut sein. Aber ich glaube, vor allem auch mein Vater könnte dann gutes Herzens dann irgendwie einen Teil von der Alpha 11 nicht so abgeben. Und das verstehe ich mittlerweile auch. Das habe ich am Anfang tatsächlich manchmal ein bisschen ankritisiert, weil ich da dann nur an den Fortschritt gedacht hatte. Aber dieser lange Erhalt von einem guten, funktionierenden Team ist uns da irgendwie einfach wichtiger erstmal. Aber vielleicht entwickelt sich es noch. Also wir sind jetzt, ich würde sagen, offener, auch wie wir vorher waren.
Da ist auch Consider schuld, dass ich da auch mehr nachgedacht habe an der Stelle und dann auch meine Meinung geändert habe zum Thema Fördermittel, als auch tatsächlich Investoren. Also bisher hat man bei einer Firma nie Investorengelder gehabt und nicht benötigt. Aber es kann tatsächlich so sein, weil das, der Markt ist so gigantisch groß und dann, wenn man halt außerhalb von Europa dann expandieren möchte, in den wichtigen Ländern wie USA, Asien, Australien, dann geht das nur, wenn du dann wirklich Geld in die Hand nimmst und dann reichen Fördermittel nicht mehr. Dafür ist unsere deutsche Fördermittellandschaft zu schwach aufgestellt, weil die stecken nicht 120 Milliarden wie China in die Service-Robotik, sondern da mal ein paar Millionchen oder ein paar Tausender, wie bei uns. Ne? Das ist einfach Tropfen auf den heißen Stein. Aber das kapiert leider unsere Politik nicht, dass man da tatsächlich immer was anpacken müsste und nicht erst ein bisschen ein Tröpfchen macht.
Ja, also da würde mehr gehen, da stimme ich absolut zu. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, vielleicht anders als in China, wo es vielleicht dann möglicherweise stärker staatlich verordnet ist, zu sagen, jetzt machen wir Robotik, hier ist die Kohle und jetzt macht mal. Haben wir es bei uns schon so, dass es ja eine Vielzahl an Angeboten auch gibt, die aber wenig genutzt werden, weil sie halt bürokratisch sind und kompliziert oder weil viele auch sagen, also diese Haltung treffe ich durchaus häufig, sagen, es ist Fördermittel, ist wie Schmarotzertum oder so. Und auf der anderen Seite zahlen wir ja aber alle die Steuern hier auch und in den Steuern ist im Grunde enthalten, dass mitgedacht ist, dass ein Teil davon ja auch für Fördermittel verwendet wird. Wenn man die dann nicht nutzt, ja, schränkt man die eigenen Möglichkeiten ein. Ne? Und das schadet dann wieder der Gesellschaft und so weiter und so fort. Also das Rädchen lässt sich negativ und positiv denken. Und ich denke es gern positiv und sage, so, wir brauchen
mehr. Ich habe auch gesehen, aber es gibt so viele Fördermittel mittlerweile. Und ich glaube, es sind jede Menge Töpfe, die gar nicht angefasst werden, weil die Unternehmen verzweifeln an den Bürokratie. Also ich wollte dann auch dieses... Also mit Bianca, du erzähl mal, das ist ja Wahnsinn, was da an Bürokratismus dahinter steckt. Das hätte ich nie erwartet, dass so viel gemacht werden muss. Und dann noch dazu, dank Consider ist ja auch dann die Texte auch dann so wissenschaftlich beschrieben. Wir machen tolle Lösungen, aber ich bin kein Wissenschaftler, ich bin Handwerksmeister und hab tolle Ideen in der Vergangenheit gemacht, haben tolle Produkte entwickelt mit unserem Team. Aber ich bin nicht der Wissenschaftler und dementsprechend, aber die Anträge sollen gefälligst wissenschaftlich geschrieben sein, damit also das dann Fördermittel überhaupt fließen. Und das ist das, da habe ich, da fehlt mir das Verständnis, dass dann die Leute, die das genehmigen, nur dann genehmigen, wenn das unter Anführungszeichen hochtrabend ist oder hochkomplex ist. Das sind so Sachen, da scheuen halt einfach viele KMUs davor, sich dann diesen Schritt zu gehen und dort selbstständig zu beantragen. Da fehlt es in der Umsetzung, die Politik investiert, gibt Fördermittel aus, aber die Behörden drunter, die machen dann mit ihren Verordnungen den Gau aus, dass da möglichst wenig dann tatsächlich beim Ziel ankommt.
Das ist leider super ärgerlich und ich glaube, es fehlt auch ein bisschen an Aufklärung, was überhaupt denn machbar ist, was überhaupt möglich ist. Oder ich habe selbst eben gesehen, wie viel Erarbeitung es trotz einer Beratungsfirma war, die uns sozusagen da riesig unterstützt hat und wo ich mir denke, also wie hätten wir das denn machen sollen? Komplett selbstständig, ne? Ja. Also sogar hier haben wir super oft irgendwelche Meetings verschieben müssen eben mit euch, weil wir das einfach zeitlich nicht mehr geschafft haben, weil da der Alltag mit eingebrochen ist. Deswegen, das ist so gut wie unmöglich, selbstständig im Alltag irgendwelche Förderanträge noch zu stellen.
Also wir, es ist, ja, wenn das Geschäft brummt, das scheint ja bei euch echt gut der Fall zu sein, hat man ja auch Besseres zu tun, als sich um Fördermittel zu kümmern. Ne? Ist wahrscheinlich auch so, dass es wirtschaftlich mehr Sinn macht, sich aufs Kerngeschäft zu konzentrieren und sagen, okay, da mache ich einen Unterschied, das kann ich. Und für den anderen Kram, wie zum Beispiel Fördermittel, hole ich mir dann halt die externe Unterstützung, damit das effizient umgesetzt werden kann. Aber es gibt auch den einfachen Weg zu Fördermitteln. Es kann ihn geben, ja, also zumindest claimt das als Buch, das ich jetzt, also 25. September ist Veröffentlichungsdatum. Wir haben einerseits die Agenturdienstleistung, die er ja in Anspruch genommen hat, wo wir versuchen, möglichst viel der Arbeit unseren Kunden abzunehmen und trotzdem Fördermittel zu sichern. Und zum anderen, für die sagen, ja, also ich würde es schon gerne auch mal selbst probieren, haben wir eine Online-Community der Fördermittel-Masterclass, verlinken wir auch gerne in der Folgenbeschreibung, wo in einem wöchentlichen Live-Call die Themen durchbesprochen werden und man auch doch recht weit kommen kann.
Also ich hätte gerne ein signiertes Exemplar. Gell?
Und sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne schicke ich dir. Klasse. Also ich danke euch beiden für den super spannenden Einblick in den Service-Robotik-Markt und für den Ausblick auf das, was ihr da mit eurem Unternehmen vorhabt. Das klingt wahnsinnig vielversprechend. Ich wünsche euch sehr, sehr gutes Gelingen und drückt die Daumen, dass Fördermittel vielleicht noch den einen oder anderen sinnvollen Beitrag da leisten können, euch das ein bisschen einfacher zu machen. Ihr klingt super motiviert, seid toll dabei. Also alles Gute für den weiteren Weg und vielen Dank, dass ihr auch heute die Zeit genommen habt.
Vielen herzlichen Dank, Christopher. War sehr spannend und danke, dass wir da dabei sein durften. Ja.
Das war also die Folge mit Bianca und Klaus Hamal von Alpha 11. Problem first statt Tech first, so kann man das fast zusammenfassen. Ich fand es faszinierend, wie sie sich von Kundenbedürfnissen leiten haben lassen, um konkrete Innovationen in die Welt zu bringen und Fördermittel dafür zu nutzen, hier schneller voranzukommen und mehr möglich zu machen. Wenn dir die Folge Mehrwert gebracht hat, dann abonniere bitte unbedingt diesen Kanal und lass auch gerne einen Kommentar oder ein Like da. Das hilft uns enorm und das hilft auch dem Algorithmus, diese Folge möglichst vielen auszuspielen, für die das noch hilfreich sein kann und in Frage kommt. Und wenn du weitere konkrete Schritte setzen möchtest, dann mach den Fördermittelcheck. Auch dazu findest du den Link in der Folgenbeschreibung und komm in die Fördermittel Masterclass und lerne mit anderen Gleichgesinnten, wie du Fördermittel für dich und dein Unternehmen nutzen kannst. Ich freue mich auf dich.